Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Level Up Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute haben wir, wie ich finde, ein extrem spannendes Thema und tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, mit dem ich mich täglich beschäftige, und zwar der Teamaufbau, das Wachstum des Unternehmens, wie wir im Endeffekt aus dieser Rolle kommen, wo wir unglaublich viele Aufgaben selber machen, busy sind im Tag und das Ganze losbekommen, freier werden und wieder die Zeit für die wichtigen Dinge finden und das Steuerruder unseres Unternehmens in die Hand nehmen. Und ich denke, so geht es vielen von uns oder generell auch von euch. Mir ging es damals auch so, dass ich an diesem Punkt war, die To-Do-Liste war bis oben in voll, ich habe alles selber gemacht und das ist einfach nicht der richtige Weg, wenn man sich ein langfristiges und natürlich auch möglichst passives Business aufbauen möchte. Und deswegen, ja, gehen wir genau darauf heute auf unsere Schritte ein, die Hannes und ich da so ein bisschen gemacht haben, um halt uns das erste kleine Team, würde ich einfach mal sagen, aufzubauen und wie du das Ganze dann auch für dich anwenden kannst. Denn wir haben auch kein Team mit 10, 20 Leuten hinter uns, wir sind 2, 3 Männerunternehmen, so würde ich es einfach mal sagen, und probieren es auch möglichst klein zu halten. Und unser Ziel ist da auch nicht das Monster hinter drauf zu bauen, sondern was schön skalierbares und immer noch sehr, sehr klein gehalten. Und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du direkt in dein Unternehmen anwenden. Und wenn du vielleicht auch gerade noch einen Schritt vorher bist und noch gar nicht so diese super busy To-Do-Liste hast, dann ist es auch perfekt für dich, denn du kannst das Ganze dann einfach im Vorhinein schon ein bisschen besser strukturieren als wir zum Beispiel damals und diesen Fehler einfach nicht machen. Jetzt aber genug zur Einleitung. Moin Hannes, schön, dass du dabei bist und heute diese Folge mit mir zusammen hier aufnimmst.
Ja, moin Lukas, vielen Dank, dass du, vielen Dank für die Einleitung, für die kurze. Ich habe auch richtig Bock auf das Thema. Ich denke auch, jetzt gerade ist so ein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, weil ich denke, wir beide ganz gut, ganz geschmeidig diese erste Phase überwinden konnten und eben auch wirklich beide dieses Problem zwischenzeitlich hatten, dass wir eben wirklich den ganzen Tag unsere To-Dos einfach nur abgearbeitet haben und komplett den Blick so ein bisschen verloren haben, wo es eigentlich hingehen soll. Und auch, was du gerade noch angesprochen hast, es sind zwar kleine Teams, die wir im Moment haben und wir versuchen, das Ganze schlank zu halten. Ich finde aber auch gerade, wenn man sich große Online-Unternehmen auch ansieht. Die wirklich erfolgreich sind, sind wirklich sehr schlank auch aufgebaut. Und ich meine, es gibt teilweise im Silicon Valley, glaube ich, Tech-Companies, die sind mit mehreren Milliarden bewertet. Und ich glaube, dort gibt es auch nur 10 bis 20 Mitarbeiter teilweise, was eigentlich total verrückt ist, wenn man das mal mit so älteren Unternehmen vielleicht auch aus dem letzten Jahrhundert vergleicht. Da war sowas echt fast gar nicht möglich. Und das finde ich sehr, sehr interessant, was auch heutzutage alles möglich ist durch die Automatisierung und durch einfach das schlanke Aufbauen von der Mitarbeiterstruktur. Und ich denke, ich habe auch Bock, heute mit dir drüber zu sprechen und ein bisschen über die verschiedenen Phasen einzugehen oder ein bisschen auf die verschiedenen Phasen drauf einzugehen, wie man eben von dieser Arbeitsphase es auch schafft, dann ein bisschen wieder dieser CEO zu werden, wie du gesagt hast, und ein bisschen wieder die Weitsicht zu bekommen fürs Unternehmen.
Ja, die erste Phase ist auch super, super wichtig. Ich meine, am Anfang hast du halt einfach kein Geld, sage ich mal, oder oftmals ein sehr limitiertes Budget und du musst halt deine Zeit investieren, um das Unternehmen nach vorne zu bringen, und das ist Pflicht. Und ich würde auch niemals ein neues Unternehmen starten und komplett alles direkt mit Mitarbeitern und Co. automatisieren und aufbauen, sondern man muss diesen Prozess auch eigentlich einmal selber durchgemacht haben, um die Aufgabe richtig abzugeben, oder jemanden, der vielleicht auch Co-Founder ist und diese Aufgabe bei dir im Unternehmen übernimmt. Das musst du ja nicht unbedingt selber machen, wenn du merkst, das ist einfach nicht so deine Stärke, sag ich mal, Leute zu finden und auch einzustellen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja, da kann man sich natürlich auch Hilfe holen. Aber super wichtig, erste Phase, wir kommen an diesen Punkt, volle To-Do-Liste und was nun? Und da mal direkt die erste Frage an dich. Wie würdest du damit umgehen? Du bist jetzt genau an diesem Punkt, arbeitest 14 bis 16 Stunden am Tag an ganz kleinen Aufgaben, sei es von Produktrecherche jetzt im Spezifischen beim Amazon-Unternehmen, bei der Buchhaltung und Co., machst alles selber. Wie würdest du erstmal starten, um dich so ein bisschen freier zu machen, herauszufinden, wo fange ich an und dann da mit der ganzen Situation umgehen?
Ja, so ziemlich 1:1 genau die gleiche Frage habe ich mich vor ungefähr einem halben Jahr gestellt, und das war auch so ziemlich die wertvollste Entscheidung, die ich getroffen habe, also mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie kann ich einfach meine Zeit, oder wie kann ich wieder mehr meiner Zeit frei bekommen und eben Dinge auch outsourcen, die ich nicht zwingend selber machen muss. Und ganz praktisch daran zu gehen, ich habe angefangen, mir eine Liste zu machen mit wirklich allen Aufgabenbereichen im Unternehmen und habe dann wirklich, wirklich jede einzelne Aufgabe. Ich bin den gesamten Tag bin ich durchgegangen und habe wirklich jeden kleinsten Schritt, auch wenn es nur 10 Minuten in der Woche oder so sind, und den habe ich aufgeschrieben. Und habe dann alle diese Aufgaben, die ich aufgeschrieben hatte, unterteilt in verschiedene Kategorien. Und dann hatte ich meinetwegen Kategorie Buchhaltung, Finanzen, Kategorie Amazon-Business, physische Produkte, Produktentwicklung, Quality Inspection und also wirklich alles Mögliche, wo irgendwie einfach Arbeit anfällt, und habe dann angefangen, diese Liste zu unterteilen in einmal den Punkt, das kann jeder machen, also wirklich jeder, und das kann jemand machen, der sich, also der zweite Punkt auf der Liste war dann, was Personen machen können, die sich in dem Bereich auskennen, also meinetwegen Leute, die im Bereich Amazon schon Grundkenntnisse zumindest haben, und dann die dritte Sache, Dinge, die ich wirklich nur ganz, ganz schwer outsourcen kann und wirklich kurz- und mittelfristig noch selber machen muss. Und ja, dann hatte ich diese Liste da stehen, unterteilt in die drei Kategorien, und konnte dann wirklich sehen, dass ich tatsächlich mindestens 90% meiner Zeit mit Dingen verbracht habe, die eigentlich nicht unbedingt von mir erledigt werden müssten, sondern eigentlich von jedem anderen auch erledigt werden könnten.
Ja, das ist eine super wichtige Erkenntnis, und die hatte ich damals auch. Und ich mache es tatsächlich sehr, sehr ähnlich oder fast genauso sogar wie du. Und das sogar mittlerweile auf einer wöchentlichen Basis. Das heißt, ich stelle mir immer wieder jede Woche die Frage, erstmal ein bisschen natürlich, wenn ich auf die letzte Woche schaue, war das gut? Habe ich Dinge gemacht, die ich eventuell noch abgeben könnte? Und dann auch immer mit Blick auf die To-Do-List und stelle mir da auch regelmäßig, teilweise täglich die Frage, muss ich das selber machen oder kann ich das Ganze abgeben? Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und nur so kann man wirklich mehr Zeit damit verbringen, über das Unternehmen nachzudenken, anstatt im Unternehmen zu arbeiten. Und da gibt es auch einen super interessanten Spruch von Steve Jobs, den er, glaube ich, mal im Interview gesagt hat, dass seine besten Tage die waren, wo er 50% wirklich am Unternehmen gearbeitet hat und 50% was komplett anderes gemacht hat. Und in dieser Zeit, wo man eigentlich andere Dinge macht, und damit meine ich jetzt nicht Party oder nichts, also, ne, nichts macht im Endeffekt in der Hängematte liegt, sondern lesen, sich mit Leuten austauschen, unterhalten, keine Ahnung, einfach ein bisschen sich inspirieren lassen, und dadurch kommen so viele neue Ideen in dein Unternehmen und in das, was du umsetzen kannst, und ab und zu macht's Klick und denkst dir, boah, das ist eine coole Idee, und dann geht's direkt an die Umsetzung. Also, dass man einfach freier ist, kreativer zu sein, und man ist nicht kreativ, wenn man 14 bis 16 Stunden am Tag in diesen kleinen Aufgaben verbringt. Das ist einfach so, und da müssen wir schnellstmöglich raus. Sobald der erste Cashflow da ist, wie gesagt, am Anfang müssen wir da erstmal hinkommen, aber dann schnell und aggressiv das Team aufbauen.
Aggressiv das Team aufbauen. Sehr schön gesagt. Ja, total interessant. Also ich muss auch sagen, ich hatte so einen Klick-Moment eigentlich, ja, in 99% der Fälle ebenfalls in diesen Momenten, wo ich eben Zeit für mich selber genommen habe, und eben nicht in den Momenten, wo ich gerade tief in irgendwie einer To-Do gesteckt habe. Also diese Klick-Momente, die du ansprichst, ich kenne die ganz, ganz genau. Da, wo man eben plötzlich, ja, wo es plötzlich so eine kleine Kehrtwende auch im Unternehmen geben kann, weil einem einfach auffällt, dass eine Sache, die man ständig auf die eine Art und Weise gemacht hat, eigentlich anders viel effizienter gemacht werden kann, oder dass man eine komplett neue Idee bekommt oder was auch immer. Ich würde dich gerne auch noch kurz fragen, wie hast denn du das gemacht, als du auch diesen Schritt gegangen bist von der ersten Phase so ein bisschen in die zweite, dass du eben gemerkt hast, okay, das kann so nicht mehr funktionieren. Man stagniert vielleicht ein bisschen, wenn man den ganzen Tag nur 14 bis 16 Stunden arbeitet und ein bisschen diese Weitsicht verliert. Wie hast du diesen Schritt gemacht, dass du wieder ein bisschen in die Stelle des CEO gekommen bist?
Ja, der erste Schritt, so wie du, wie gesagt, wirklich alles aufgeschrieben, diese unterschiedlichen Bereiche, aber was dann viel wichtiger war, natürlich die Frage, wer kann das machen, ja, und das ist natürlich ein bisschen schwer, du hast einmal schon die Aufgaben gesagt, die eventuell jeder machen kann, und dann natürlich die speziellen Aufgaben, und hier muss man ein bisschen schauen. Was ich immer zuerst gemacht habe oder auch machen würde, ist nach einem Spezialisten in dem Bereich zu suchen, das heißt eventuell ein Tool, was das Ganze erstmal schon mal vereinfachen kann und automatisieren kann, ist immer super, kostet auch ganz klar am wenigsten, man muss, das ist auch immer ganz interessant, Mitarbeiter sind mit Abstand das teuerste in einem Unternehmen, und es sollte auch immer mit einer der größten Investitionen sein. Und am Anfang war es für mich eine sehr große Hürde zu realisieren, dass ich da täglich teilweise 50, 100 Euro für jemanden ausgegeben habe, der da was gearbeitet hat. Das ist einfach viel Geld, besonders in unserer Anfangsphase, aber so was von wichtig. Und das Gefühl geht weg, das kann ich euch sagen, das ist ganz normal am Anfang, und da muss man durch. Und wie gesagt, erster Schritt, Tool oder irgendwas, womit man das automatisieren kann. Die meisten Tools kosten 20 bis 30 Euro. Ja, und da gibt es wirklich in fast jedem Bereich heutzutage schon was das Leben in dort ein bisschen einfacher macht. So, das ist Schritt 1. Schritt 2, ich würde immer nach Freelancern bzw. Experten, Dienstleistungen schauen, die was übernehmen. Sei es jetzt Listing-Erstellung, ja, AMC Optimizer, Janosch, der macht super Listings, da lasse ich jedes meiner Listings outsourcen. Nichts mehr mit zu tun, und das kann jeder von Anfang an theoretisch auch machen. Seien es aber auch verschiedene PPC-Kampagnen, kann man dort auch machen, jetzt wieder Amazon-related. Logos, Designs, alles bei 99designs, ist meine absolute Lieblingsplattform. Plattform. Also da kann man auch direkt von Anfang an diesen ganzen kreativen Part outsourcen. Also so viele Plattformen und Spezialisten, und da würde ich erstmal anknöpfen, bevor ich mir jemanden wirklich hole, der mir direkt im Unternehmen hilft. Und dann wäre natürlich der nächste Schritt, habe ich das gemacht, habe ich schon mal ein bisschen mehr freie Zeit. Natürlich muss man hier auch sehen, man muss viel briefen. Ja, also Briefings sind aufwendig, da können wir gerne auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie wir das machen, was da so ein bisschen unsere besten Erfahrungen sind und darüber ein bisschen quatschen. Aber jetzt nochmal der Punkt, wir brauchen oder ich habe bin oder bin den Schritt gegangen, wir jemanden suchen, der so ein bisschen nicht Mädchen für alles ist, aber verschiedene kleine Aufgaben übernimmt, und das ist dann vom Kundensupport bis zur Recherche zu verschiedenen Dingen, Kontakt von Influencern, Kontakt zu verschiedenen Personen, zu Copywritern für Blogartikel und Co. Und ja, so eine Person, die einfach mehrere kleine Dinge erstmal übernimmt, denn es macht am Anfang ja keinen Sinn, jemanden Vollzeit anzustellen für die Buchhaltung, wenn es am Ende des Monats vielleicht 4 Stunden Zeitaufwand sind, sondern da sich eher einen zu suchen, der viele Dinge macht und dadurch vielleicht erstmal 2 Stunden am Tag im Durchschnitt vielleicht beschäftigt ist, und das dann nach oben zu skalieren, und das auch ganz easy auf Freelancer-Basis, also nicht fest anstellen und Co., sondern ja, Freelancer, und das Leben wird schon mal auch deutlich leichter.
Du hast gerade Tools angesprochen, kannst du da 1, 2 empfehlen aus deinem Alltag?
Ein gutes Tool, Amazon-related, wäre jetzt mal Marketplace Analytics, was ich ganz gerne nutze, um einfach ein bisschen einfacher PPC-Kampagne zu analysieren, die Keywords anzuschauen. Sonst muss man da so riesen Berichte runterladen und die Excel-Listen reinhauen, ne? Auch wieder Zeit, die man definitiv spart. Was ich jetzt gerade mir noch spontan einfällt, ist Zencastr, unser Tool zum Podcast aufnehmen. In der Nachbearbeitung perfekt, muss man nicht mehr nachbearbeiten, wieder Zeit gespart. Dann gibt es ein Tool, das heißt, wie heißt es denn gerade? Das ist eine gute Frage, wie es heißt. Ich nutze es kaum, weil ich mich da einmal im Monat einlogge und alle meine Rechnungen runterlade mit einem Klick. Also da kannst du sozusagen Zugänge zu verschiedenen Tools erstellen, sei es Facebook und Co. Und da kriegst du ja überall Rechnungen. Anstatt die jeden Monat rauszusuchen. Ich sag den Namen gleich im Verlauf. Ich werde gleich schauen, wenn du redest. Und dann haue ich das Tool nochmal raus und wir packen es auch in die Beschreibung. Auf jeden Fall vielleicht 1 Stunde im Monat gespart, indem du einfach einen Knopf drückst und alle Rechnungen gesammelt runterlädst. Ja? Sowas sind so Kleinigkeiten, und da können wir gerne nochmal unsere Top-Tools, die uns so einfallen, gerne in die Beschreibung packen, die wir so im Alltag immer nutzen. Kann auch jetzt einfach ein ganz einfaches Tool sein wie Evernote, mit dem wir Notizen online einfach digital haben und miteinander scheren können. Das heißt, wir ersparen uns das Senden von PDF-Dateien, die wir uns beide jetzt als Beispiel hin und her schicken, was total uneffizient ist und einfach keinen Sinn macht.
Ja. Ja, okay, sehr, sehr spannend. Danke fürs Teilen. Ich würde sagen, wir steigen wieder ein bisschen in das Thema ein, wie wir in die zweite Phase kommen. Also gut, gehört natürlich auch alles dazu. Ich habe aber auch gemerkt, dass es eben eine ganz, ganz große Frage oder ein ganz großes Fragezeichen einfach noch da herrscht, wie man den Freelancer oder Mitarbeiter allgemein finden kann. Und da würde ich gerne ein bisschen drauf eingehen, wie ich das gemacht habe. Und da einfach ein bisschen so meine Erfahrungen mit euch teilen, damit ihr das dann auch eventuell für euer Unternehmen anwenden könnt, um dann eben auch aus dieser ersten Phase, wo ihr den ganzen Tag arbeitet, rauskommen könnt und eben mehr Zeit für euch und ja einfach die Vision des Unternehmens wieder bekommen könnt. Und bei mir war natürlich ein kleiner Vorteil, dass ich über meinen Blog und meinen YouTube-Kanal und auch meine E-Mail-Liste schon eine kleine Reichweite hatte, die ich dafür nutzen konnte, um so einen Aufruf zu starten, dass ich eben Unterstützung im Unternehmen suche, eben aus den genannten Gründen, dass der Zeitaufwand wirklich sehr, sehr groß geworden ist. Und dadurch konnte ich natürlich auch schon den ein oder anderen Interessenten da wecken, der sich dann auch bei mir gemeldet hat. Ich weiß jetzt aber, dass für die meisten in dem Fall das nicht so ist, dass sie ja Personen haben, die sie da einfach irgendwie per E-Mail kontaktieren können. Aber auch dann ist es so, meinetwegen sei es jetzt, man möchte einen Sourcing-Agenten finden für das physische Produktbusiness, das man eben aufbauen möchte, weil man einfach bessere Kontakte in China haben möchte. Und man möchte dort wirklich den Sourcing-Prozess immens vereinfachen und sucht da jetzt nach einem Mitarbeiter in China. Und auch da würde ich einfach empfehlen, Facebook-Gruppen zu nutzen, wo eben zum Beispiel andere Händler oder auch einfach Sourcing-Agenten drin sind. Es können natürlich auch einfach mal viel größere Gruppen sein als die man hier in Deutschland kennt, zum Beispiel in den USA. Da gibt es viel, viel, viel größere Gruppen zu all diesen Themen, die es gibt, also meinetwegen Import from China einfach mal bei Facebook eingeben oder seien das meinetwegen Gruppen, wo sich Amazon-Seller tummeln. Überall in solchen Gruppen gibt es Menschen, die entweder schon Kontakte haben und diese auch gerne mit euch teilen. Und es gibt aber auch einfach Gruppen, wo es um genau diese Themen geht. Und natürlich sind dann dort auch Dienstleister oder auch Freelancer in diesen Gruppen vorhanden, die eben beispielsweise dann auch euch ihre Dienste anbieten können. Und da kann ich einfach nur empfehlen, einfach mal in diesen Gruppen ein bisschen zu suchen. Ich habe das auch schon häufig gemacht mit allen verschiedenen Bereichen und das funktioniert wirklich wunderbar und man findet dort auch wirklich sehr engagierte Freelancer, denn allein auch die Tatsache, dass diese Personen in der Gruppe drin sind, ne, das müssen sie nicht unbedingt machen, aber das zeigt so ein bisschen, dass sie eben auch die Extrameile gehen und Leute eben auch in diesen Gruppen dann dort unterstützen mit ihrem Fachwissen. Und ich denke, das sind auch dann immer die engagierten Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann.
Absolut. Natürlich gäbe es da auch die Möglichkeit, nach China zu fliegen, aber wir wollen das Ganze natürlich so lean wie möglich halten und deswegen würde ich das definitiv auch am Anfang nicht tun und genau den Weg gehen, den du auch gerade beschrieben hast. Das mache ich auch super gerne und es ist echt erstaunlich, was für Gruppen man da echt findet, wo 10.000, 20.000 Mitglieder in dem amerikanischen Bereich drin sind. Ja? Und da muss man wirklich einfach sich mal hinsetzen, ein, zwei Stündchen und wirklich suchen. Ja, manche findet man erst nach ein bisschen rumklicken, vielleicht auch ein bisschen Google-Recherche in so einem Forum. Es gibt tatsächlich auch noch Foren. Natürlich nicht so aktiv mehr, aber trotzdem lohnt es sich ab und zu da mal einen Blick reinzuwerfen. Und vielleicht ist es auch nur irgendeine Frage, die mal in so einem Frage-Antwort-Forum gestellt wurde und dann siehst du da eine Antwort, wo einer seinen Sourcing-Agent gepostet hat, dann Kontakt und so weiter. Und so kommt man langsam auf die Spur und findet die passenden Leute. Eine Sache, die ich noch super finde, sind diese ganzen digitalen Nomaden-Gruppen und die Website DNX-Jobs. Auch Zielgruppe definitiv digitale Nomaden und Freelancer. Und da gibt es super viele Leute, die reisen um die Welt, ja, die leben als Beispiel, sage ich mal, in Thailand, wo du sehr geringe Lebensunterhaltungskosten hast und sie einfach zwei, drei Kunden haben, wo sie am Tag vielleicht 4-5 Stunden arbeiten, nehmen natürlich auch den ganz normalen Stundensatz, den sie in Deutschland nehmen würden, was völlig berechtigt ist für den Skill, den sie dir natürlich auch mitbringen. Aber für sie, super Vorteil, sie können dort leben, haben ein super luxuriöses Leben wahrscheinlich, sogar noch in Thailand, für die geringen Kosten, die sie dort halt haben. Und ja, du hast einen Mitarbeiter, der super happy ist, den Job zu haben. Also das ist so eine Sache, die ich super gerne mache in diesen digitalen Nomadengruppen zu schauen und einfach, wenn ich einen Job habe, dann auf die Website zu gehen, DNX Jobs, den darauf zu schreiben mit einer genauen Beschreibung und dann jemanden dafür zu finden. Ja.
Sehr spannend. Ja, packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes mit rein. Wie ist das mit dir im Moment? Versuchst du nur wirklich hauptsächlich mit Freelancern zusammenzuarbeiten? Ich weiß ja jetzt mittlerweile auch, dass du festangestellte Mitarbeiter hast. Wie siehst du da so den Unterschied? Welche Aufgaben würdest du an wen abgeben und wann arbeitest du eher mit Freelancern und wann eher mit festen Mitarbeitern?
Ich würde ganz, ganz lange mit Freelancern arbeiten, einfach aus dem Grund, weil es deutlich günstiger ist. Also natürlich kostet dich und einfach simpler ist, ja. Du musst mal einfach schauen, was du am Ende wirklich für einen Mitarbeiter zahlst oder das Unternehmen zahlt. Was man als Angestellter immer sieht, okay, ich kriege 2.000, 2.500 Euro und Co. Und was Unternehmer am Ende zahlt, sind vielleicht 4.000, 5.000 Euro. Und das ist schon ein happiger Betrag, den man natürlich dahinter sehen muss. Und zudem arbeite ich auch nicht mit typischen Angestellten zusammen. Wir haben es ja eben auch schon gesagt. Du hast zum Beispiel jemanden über deine E-Mail-Liste gefunden. Ich mache es ganz, ganz genauso. Haben wir natürlich einen kleinen Vorteil. Und was mich auch viele Leute fragen ist, ja, das sind doch alle Leute, die was Eigenes aufbauen wollen. Ja, ein eigenes Unternehmen und Co. Und das stimmt. Und das ist auch das Schöne daran. Wir können persönlich super viel Mehrwert den Personen geben und sie auf das Level bringen, auf das sie kommen wollen. Also sie profitieren super viel davon. Und helfen uns natürlich dafür im Gegenzug auch ganz normal. Und diese Leute wollen nicht festangestellt arbeiten, jedenfalls 99%, sage ich mal. Und was ich hier einfach am sinnvollsten tatsächlich gefunden habe, war ein oder ist ein relativ basiertes Stundenmodell, beziehungsweise sobald eine gewisse Arbeit getan ist, dafür einfach die Bezahlung. Bedeutet, wir haben es zum Beispiel so, für ein Produkt gibt es einen festen Betrag und dann gibt es nochmal eine gewisse Prozentanzahl, wenn am Produkt wirklich mitgeholfen wurde. Natürlich, wenn das an wen anders outgesourced wurde, ein Sourcing Agent und die Person damit nichts zu tun hatte, dann nicht. Aber wenn sie dort eine wichtige Rolle gespielt hat, dann kriegt sie einen kleinen Prozentanteil der Gewinne bei Erfolg. Also wirklich Bezahlung nach Erfolg. Ganz, ganz wichtig, hat einen Riesenunterschied in der Motivation und auch nicht immer per Stunde, sondern es kommt immer ein bisschen auf die Aufgabe drauf an, auch ganz klar nach Leistung. Und das macht zum Beispiel beim Suchen von Produkten keinen Sinn, da per Zeit zu zahlen, weil manchmal ist es eine E-Mail, die du am Tag rausschickst oder 5 E-Mails und das sind dann 10 Minuten und da sich immer das Ganze aufzuschreiben, ja, da wird man ja verrückt und das macht keinen Sinn und so will man ja auch nicht bezahlt werden. Ja? Und das funktioniert super.
Okay, spannend. Das heißt, ich habe mich da wahrscheinlich auch ein bisschen vertan. Du hast keine Festangestellten, sondern du hast einfach auch Freelancer, mit denen du sehr, sehr viel zusammenarbeitest. Also sehr viel Dinge einfach an diese Freelancer abgibst.
Ganz genau. Okay. Das ist einfach, das funktioniert bei mir jedenfalls am besten. Und dann habe ich mir dort auch so eine kleine Struktur hinter überlegt. Also wir haben zwei Leute, die wirklich, also besser gesagt, wir haben eine Person, die komplett fest an sich arbeitet, eine, die 99% fest arbeitet und dann noch eine, die so ein bisschen ein, zwei Stunden, eine Stunde am Tag was macht. Und dann gibt es ganz, ganz viele Freelancer. die wirklich super in ihrem Bereich sind. Das können Designer sein, Fotografen, die sind wirklich auf dem allerhöchsten Level. Und natürlich brauche ich keinen festangestellten Fotografen. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Produktbilder macht man vielleicht für 2, 3 neue Produkte maximal im Monat. Wenn man mehr sourcen möchte, dann braucht man deutlich mehr Mitarbeiter. Das ist unglaublich zeitaufwendig. Und da, ne, hast du die Besten an der Hand und zahlst sie natürlich dann, ja, per Leistung, ja, für die Leistung, die sie dann am Ende erbringen. Und ja, und die Besten, muss man auch so sagen, die wollen so arbeiten. Die besten Unternehmer oder die besten nicht Unternehmer, sondern Freelancer und Selbstständigen wollen per Leistung bezahlt werden und eigentlich selten wirklich fest in deinem Unternehmen angestellt sein.
Das stimmt. Das ist, denke ich, definitiv so auch gerade, dass die allerbesten Mitarbeiter eigentlich für sich selbst arbeiten wollen. Das kann ich auch so bestätigen und ist, denke ich, auch so ein Learning, das wir beide mittlerweile hatten. Ich möchte noch kurz nochmal einen halben Schritt zurückgehen und nochmal darauf eingehen, auf eine alternative Möglichkeit auch Mitarbeiter zu finden, wenn man eben nicht so wie wir diesen kleinen Vorteil hatte, dass wir eben eine kleine Reichweite aufgebaut haben und darüber Mitarbeiter suchen konnten. Wenn man wirklich, ja, gar keine Reichweite hat und trotzdem wirklich an diesem Schritt ist, dass man in diese zweite Phase kommen möchte, kann man auch beispielsweise Facebook-Werbeanzeigen schalten. Ich habe zwei Freunde von mir, die sind sehr, sehr erfolgreich im Online-Marketing, vertreiben digitale Infoprodukte im Extremsportbereich und die kennen sich halt unfassbar gut mit so Facebook-Werbeanzeigen aus und so weiter. Und was die neulich gemacht haben für ein Unternehmen, haben sie Mitarbeiter gesucht über Facebook. Und ich glaube, das war in dem Fall eine Arztpraxis und die haben dann einfach auf eine Arzthelferin gesucht und da haben sie einfach Werbeanzeigen geschaltet und die haben mit 6 Euro Investment 10 Anfragen bekommen von interessierten Arzthelferinnen, die eben ja auf der Suche nach einem Job sind. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, 6 Euro für 10 Anfragen, das ist einfach unfassbar und wirklich richtig, richtig geil, was da für ein Potenzial auch einfach steht. Und ich denke, man kann ja auch auf Facebook ganz, ganz genau die Zielgruppe targetieren, die man eben mit seiner Werbeanzeige erreichen möchte. Und so kann man das dann natürlich auch machen, wenn man in einem ganz, ganz bestimmten Bereich jemanden sucht, dass man sich dort einfach ein bisschen reinfuchst und eben ja einfach versucht, eine Werbeanzeige auf diese Leute bei Facebook zu schalten. Ich denke, das ist jetzt gerade im Moment wirklich eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Falls ihr diesen Podcast erst in ein paar Jahren hört, wir sind gerade im Jahr 2017, das wandelt sich alles so schnell, da kann ich nicht sagen, wie das in 5 Jahren noch ist, aber im Moment ist das, glaube ich, auch noch eine richtig, richtig coole Möglichkeit, wenn man da mal ein bisschen kreativ werden möchte.
Ja, auf jeden Fall habe ich tatsächlich auch so gemacht für den Job als Video-Editor vor einem halben Jahr und auch für insgesamt, ich habe ein bisschen mehr ausgegeben, 50 Euro, auch ein sehr spezialisierter Job, der es damals war, aber auch 5 bis 10 richtig gute Bewerbungen bekommen, also wirklich erste Sahne. Das Auswahlverfahren war auch ein bisschen komplexer, da kommt es natürlich auch drauf an, wie komplex machst du den Bewerbungsprozess? Muss ein Video hingeschickt werden? Müssen 10.000 Fragen beantwortet werden? Oder ist es erstmal nur, hey, schreib uns eine Nachricht, ob du interessiert bist? Ne? Das macht einen großen, großen Unterschied. Und hier muss man natürlich schauen, was am besten ist. Ich persönlich möchte immer schon ein bisschen Daten haben. Also ich sage mal, eine Entscheidung, ob du mit einem Mitarbeiter zusammenarbeiten möchtest, musst du datenbasiert treffen und ich höre da gerne auf mein Bauchgefühl. Und je mehr Daten du von der Person bekommst, eine bessere Einschätzung du hast, desto besser kannst du auch so eine Entscheidung treffen. Und da mal die Frage an dich, wie würdest du oder wie hast du deine Entscheidung getroffen, ob das wirklich die richtige Person ist, mit der du zusammenarbeiten willst? Weil das ist ein ganz, ganz schwieriger Schritt, eine ganz wichtige Entscheidung, denn ja, das ist keine Ehe, aber eine langfristige Zusammenarbeit definitiv.
Ja, ich bin tatsächlich ein Mensch, ich bin gar nicht wirklich datenbasiert, also ich hasse Excel-Tabellen über alles. Ich habe zwar Excel auf dem Rechner, aber ich glaube, ich habe das nur ein einziges Mal in meinem Leben gestartet. Was ich damit versuche zu sagen, ist einfach, ich bin eine sehr intuitive Person und ich höre auch sehr, sehr stark auf mein Bauchgefühl. Und klar, das ist schwierig, wenn sich Leute per E-Mail bei dir bewerben, weil du die eben dann erstmal nicht wirklich kennenlernen kannst und deswegen auch an der Stelle auf jeden Fall mit allen, die irgendwie per E-Mail schon einen smarten Eindruck gemacht haben, dass die mich wirklich gut unterstützen könnten, mit denen habe ich dann auch erstmal geskypt und dann hatte ich da ja knapp ein halbes Dutzend Skype-Termine, wo ich mir auch wirklich viel Zeit für genommen habe, einfach um die Person ein bisschen kennenzulernen, herauszufinden, was ist die Motivation der Person Und ja, dann am Ende einfach mit meinem Bauchgefühl entschieden und natürlich auch ein bisschen darauf geachtet, dass mich die Person in den Bereichen unterstützen kann, wo ich eben meine Schwächen habe. Meinetwegen sei das Excel oder sei das das Auswerten einer Tabelle meinetwegen. Und da habe ich ein bisschen drauf geachtet. Ich bin eben nicht so die Person, die da ihre Stärke drin hat. Tatsächlich ist das eben von mir eine riesige Schwäche. Und ja, dann habe ich einfach so ein bisschen nach der Kombination von beidem geguckt, dass ich eben jemanden finde, der mich da optimal unterstützen kann. Und das hat super funktioniert. Ich arbeite heute sehr, sehr erfolgreich mit dem Josef zusammen und der unterstützt mich da mittlerweile in sehr, sehr vielen Bereichen. Auch, ja, es wird immer mehr und es werden auch immer kompliziertere Bereiche. Und gerade auch in diesen komplizierten Bereichen habe ich gemerkt, dass es sehr, 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 sehr viel bringt, wenn man ja eben seine Briefings automatisiert. Was meine ich damit? Zum Beispiel, dass man meinetwegen Videos aufnimmt für Aufgaben, die immer wieder vorkommen. Wir machen das ja auch zum Beispiel hier für den Podcast. Da weiß ich ja, da hast du ein Video aufgenommen, wie man diesen Podcast schneidet und dann hochlädt und wie man die Bearbeitung macht und so weiter. Und das kann sich dann einfach der Freelancer, der dann im Endeffekt den Podcast bearbeitet, hochlädt, die Beschreibung schreibt und so weiter, kann sich dieses Video einmal ansehen, vielleicht auch später noch ein zweites Mal und hat dann halt wirklich im Kopf 1:1 die Schritte, wie wir auch vorgegangen sind, als wir früher noch selber den Podcast geschnitten haben. Und genauso mache ich das auch. Gerade im Bereich Amazon ist das ganz entspannt, da müssen wir nämlich gar nicht mehr so viele Videos aufnehmen, weil du, Lukas, uns das schon vorgenommen hast mit deinem Videokurs. Und ja, der hilft schon mal extrem, da sind schon mal fast alle Videos drin eigentlich, die man im Bereich Amazon braucht. Und eigentlich gibt es nur noch ganz, ganz wenig Dinge, die ich dann da selber auch in Videoform aufnehmen musste. Und natürlich alles, was vom Thema weggeht in anderen Bereichen. Da habe ich dann Videos für aufgenommen. Sei das meinetwegen ein Newsletter zu erstellen, wenn ich einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Dafür habe ich zum Beispiel ein Video aufgenommen. Und ja, die lade ich dann einfach bei YouTube hoch und verlinke dann das YouTube-Video in einem Task in Asana. Asana ist unser Management-Tool einfach, wo ich To-Dos reinschreiben kann und dann eben eine Person diese To-Dos zuweisen kann und so weiter und wo wir ganz, ganz viele Vorlagen einfach auch hochladen können. Und genau, das ist so ein bisschen der Vorgang bei mir und das funktioniert auch wunderbar. Wie machst du das, Lukas?
Ja, hast viel gesagt, ich fange jetzt mal beim Anfang an, weil das, denke ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie du wirklich die richtige Person auswählst. Und da schildere ich einfach nochmal kurz meine Erfahrung oder wie ich es jedenfalls mache. Wie du sagst, E-Mail, ich scanne sie tatsächlich. Ich lese nicht ganz genau. Ich hasse Lesen, also beziehungsweise nicht, ich hasse nicht Lesen, das ist komplett falsch, aber ich mag es nicht, Dinge zu lesen, die, ich meine, da ist jetzt nicht so viel Mehrwert drin. Ist halt super interessant an sich, aber ich scanne es halt. Ich probiere mir die wichtigsten Informationen rauszusuchen. Wenn du halt 20 Bewerbungen hast und bist dabei, jede zu lesen, dann sitzt du da 5 Stunden dran. Also das probiere ich ein bisschen zu verkürzen. Scanne eher. Du kriegst direkt schon ein super gutes Gefühl über die Person. Dann alle, wirklich alle, die einen guten Eindruck machen, komm in das Skype-Gespräch oder in den Call. Und hier habe ich diesmal was ausprobiert, so eine Art Power Hour, so würde ich es auch mal sagen, und habe 15 Minuten mit jeder Person direkt hintereinander geskypt. Bedeutet, ich hatte an einem Tag 25 Skype-Gespräche, Zeitaufwand 4-5 Stunden, ganz easy hintereinander rausgemacht, danach war ich fertig und konnte gar nichts mehr, aber es hat sich gelohnt. Du hattest so viele Leute und so viele Daten, die du gemacht hast und ich habe mir dafür einen kleinen Interviewprozess aufgeschrieben. Wichtige Fragen, die natürlich für den Job spezifisch sind. Bedeutet, damals oder zu diesem Punkt war es jemand, der auch sehr analytisch ist, datenbasiert, organisiert und Co. Und dann waren das so Fragen, wie strukturierst du deine To-Do-Listen und deine Aufgaben? Und wenn dann natürlich eine Antwort kam, ja, im Kopf, so, ne, das war natürlich dann nicht die super Antwort, sondern eine gute Antwort wäre dann gewesen, ja, ich habe hier meine Liste, hier strukturiere ich das, hier mit das, hier mit das. Ne? Hier habe ich meine Excel-Listen, da schreibe ich mir das erstmal untereinander auf, habe einen genauen Überblick, dann erstelle ich einen Graph. Das ist jetzt einer zu viel, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Also wirklich, dass man da durch den jeweiligen Job, den man sucht, sich Fragen vorbereitet und natürlich auch Dinge zur Motivation. Wieso möchtest du für mich arbeiten? Wieso möchtest du das Ganze machen? Was ist dein Hintergrund dahinter? Und eine Frage, die ich jedem empfehlen kann, die du immer stellen solltest und die ist direkt von Anfang an: Was ist die eine Sache, die du von mir möchtest? Die einzige Sache, sei ganz, denk nur an dich selber, was willst du von mir? Ist es das Wissen? Ist es das Geld? Damit habe ich kein Problem. Was möchtest du im Endeffekt? Ja? Und Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du so eine Beziehung aufbauen willst. Denn wenn du weißt, was die eine Sache ist, die diese Person von dir möchte, dann kannst du ihr die Sache immer wieder geben. Und es ist meistens nicht viel. Wenn sie zum Beispiel von dir Unterstützung haben möchte für eigenes Unternehmen, Projekt und ein bisschen Erfahrung, dann gibst du ihr das einfach. Ja, und das ist dann sowas, dass du dich dadurch gut fühlst und die Person, ne, oder dass du besser kein schlechtes Gewissen haben musst, dass die Person dir super viel gibt, für dich super viele Sachen machst und du nicht zurückgeben kannst. Um das leicht zu vermeiden, stelle ich diese Frage am Anfang und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das hat einiges verändert und ganz, ganz wichtig in diesem Schritt. Entscheidung, du hast gesagt, du triffst sie nicht datenbasiert. Ich würde da sagen, dass du sie datenbasiert triffst, denn ich sehe unseren Körper so ein bisschen als datengetriebenes Ding. Ja? Wir haben tausende Daten in uns drin, unterbewusst, von Menschen, die wir mal getroffen haben, Erfahrungen, Ereignissen. Und deswegen, auch ich höre nur auf mein Bauchgefühl und treffe daraus die Entscheidung bei solchen Dingen, denn das hat so viele Daten, was unser Kopf gar nicht haben kann. Natürlich können wir Pro-Kontra-Liste schreiben, haben dann da 5 Dinge auf jeder Seite. Bullshit, ja. In deinem Körper hast du 10 Millionen positive, negative Dinge, die du mal mit Leuten hattest. Und deswegen auch hier einfach aufs Bauchgefühl hören und nicht zu viel Zeit lassen, 1-2 Tage danach sacken lassen, Notizen zu jedem Interview und dann die Entscheidung treffen und Probezeit machen. Also nicht direkt, jo, du bist am Start, sondern 4 Wochen, mit dem man erstmal zusammenarbeitet und dann schaut und dann kann man immer noch switchen. Ja, das dann nochmal kurz zu dem Prozess. Und wie du es mit dem Interview machst, mache ich es ganz genauso. Ich lade sie nicht in YouTube hoch, sondern in Google Drive und nutze Evernote, um die dort reinzupacken in Notiz und ja, dort zu strukturieren, aber sonst auch ganz genau gleich.
Okay, ja, interessant. Also vom Prinzip her ähnlich. Ich merke auch, wir haben uns dazu noch gar nicht so viel ausgetauscht. Also eigentlich auch mal ganz interessant so zu hören, wie du das machst. Ist, denke ich, auch ja einfach ein sehr, sehr interessanter Punkt, wo jeder irgendwie auch ein bisschen anders vorgeht und wo man dann, denke ich, auch viel noch voneinander lernen kann.
Immer. Wie, man kann immer lernen.
Immer lernen.
Noch eine Sache, ja. Kurz mal am Rande. Ich finde, man kann wirklich von jeder Person lernen, egal ob es auch was Negatives oder was Positives ist. Immer zu schauen, okay, die Person macht das zum Beispiel nicht gut und das möchte ich dann im Endeffekt auch nicht machen. Das ist auch ein super wichtiges Learning und nicht nur auf die positiven Sachen zu schauen. Einfach mal kurz hier am Rande, weil mir das gerade in den Kopf kam.
Ja. Wir haben ja vorhin schon kurz über das Briefing gesprochen. Okay, das ist echt interessant zu hören, dass du das auch so ähnlich machst, also auch mit den Videos und den Briefings per Video. Ich finde auch, das ist eigentlich so die beste Möglichkeit, weil man dadurch halt einfach im Detail alles ganz, ganz genau zeigen kann, genauso wie man es halt auch selber machen würde. Ist es bei dir schon auch zu Missverständnissen gekommen oder hat es bei dir dadurch dann immer sehr gut funktioniert durch diese genauen Briefings? Hast du da so die ein oder andere Story, die du teilen kannst und vielleicht auch so ein Learning?
Ja, also das Video wurde mal nicht zu Ende angeguckt und dann wurde die Aufgabe nicht ganz richtig gemacht, was an sich auch nicht schlimm ist. Also ich bin jemand generell, wenn Fehler passieren, gar kein Problem, wenn sie einmal passieren. Es sollte nicht zweimal passieren, sondern man sollte halt den Fehler wieder mitnehmen und dann direkt richtig umsetzen. Ne? Aber Fehler sind super normal und da muss man auch einfach sagen, jo, passiert mir auch täglich. Also ich mache viele Fehler täglich und da schaut auch keiner drauf und sagt mir, Lukas, das war nicht gut. Und deswegen, ich denke, Leute wissen immer selber schon, dass es nicht richtig war und da muss man dann nicht immer nochmal, hey, du machst das falsch und das falsch, sowas würde ich niemals persönlich tun. Aber wie gesagt, das war das Einzige, sonst klappt das wirklich immer 1-1-A mit den Videoaufnahmen. Was mich nochmal so ein bisschen bei dir jetzt interessieren würde, wie du damit jetzt umgehst, ich meine, wir haben jetzt einen Mitarbeiter gefunden, wir haben die erste Aufgabe outgesourced. Klappt es bei dir jetzt immer direkt sozusagen, dass er dann die Aufgaben 100% richtig umsetzt, dass es direkt so ist, wie du möchtest? Wie gehst du damit um und gehst nochmal einen Schritt weiter und baust auf der Aufgabe auf? Das heißt, es wurde jetzt gut gemacht, aber du möchtest es sehr, sehr gut gehen, denn oftmals sind Aufgaben super komplex, das weiß ich, und wie man diese komplexen Aufgaben am besten runterbricht, das ist oftmals, finde ich persönlich, auch eine schwere Sache, denn du kannst das nicht einfach mal in einem kurzen Skype-Call oder in einem Video auch erklären, sondern es sind so viele Bausteine, die aufeinander aufbauen und wie du es Schritt für Schritt angehst und auch so ein bisschen, was so dein Zeitplan dahinter ist. Also sagst du, hey, wir wollen das in 2 Tagen machen, nimmst du dir 2 Wochen Zeit, je nachdem, wie viel das halt ist.
Mhm. Ja, sehr coole Frage. Ich achte auch beim Briefing gerade drauf, dass ich eben einerseits sehr, sehr klar briefe, was ich eigentlich möchte, gleichzeitig aber auch ein bisschen sozusagen Freiraum auch gebe, dass eben auch noch kreativ nachgedacht werden kann. Und neulich zum Beispiel ging es darum für ein neues Produkt. Ich mache es immer so, ich lese mir, wenn ich ein neues Produkt gefunden habe, das ich sourcen möchte, weil ich finde, dass die Nische eben unteroptimiert ist und trotzdem da eine sehr hohe Nachfrage herrscht. Dann schaue ich da immer, wie kann ich dieses Produkt verändern? Wie kann ich da einfach ein USP entwickeln, dass ich ein Alleinstellungsmerkmal habe und dem Kunden im Endeffekt einfach einen Mehrwert verschaffen kann? Und da habe ich einfach so meinen ganz, ganz genauen Ablauf, wie ich das immer mache, einmal gebrieft an meinen Mitarbeiter und er hat dann da, aber ich habe aber gleichzeitig auch noch gesagt, mach dir einfach auch dazu Gedanken und mach dir meinetwegen Gedanken, welche Probleme beim Produkt auftreten können und lies bitte alle Konkurrenzbewertungen, was sind die schlechten Bewertungen, was sind die Wünsche der Kunden und ja, sprech da vielleicht auch mit Menschen, die da viel Ahnung haben. Und ja, dann habe ich 2 Tage später reingeschaut, ich habe auch die ich nutze, wie gesagt, Asana als Tool dafür und dort kann man dann eben auch so eine Deadline, bis wann das passieren soll, eben auch eingeben. Und da habe ich dann auch zum Beispiel gesehen, dass er einen Termin vereinbart hat mit einem Experten, der sich ganz, ganz genau mit diesem Produkt auskannte, der wirklich schon jahrelange Erfahrung damit hatte. Und mit diesem Experten hat er sich verabredet, um mit dem Experten dann über das Produkt zu sprechen und da einfach dann gemeinsam mit ihm auch herauszufinden, welche Materialien müssen genutzt werden, was ist so, worauf man achten muss, dass man keine schlechte Qualität auf den Markt bringt, dass das Produkt wirklich langfristig auch hält und wirklich eine sehr, sehr gute Qualität bietet, um ja einfach so ein Produkt zu entwickeln. Und das dauert natürlich insgesamt auch viel, viel länger. Dann die Produktentwicklung. Ist aber im Endeffekt in meinen Augen auf jeden Fall auch das Investment wert, weil man einfach im Endeffekt, jeder kennt es gerade auch zum Beispiel bei Amazon mit den Produktbewertungen, wenn ein Produkt schlecht ist, dann ist es einfach nicht langfristig. Und genau, deswegen, das ist so, wo ich auch so ein Learning hatte für eine Aufgabe, die ich abgegeben hatte, wo ja einfach Josef war es in dem Fall weiter gedacht hat, als ich es irgendwie gemacht hätte und somit er diese Aufgabe auch einfach besser gelöst hat, als ich es gemacht hätte, vermutlich.
Ja, ist ein super wichtiger Schritt und auch einmal diese Freiheit zu lassen, ganz, ganz wichtig. Und das sage ich auch immer jeder Person, die irgendwie was macht. Ich sage, du, oder jetzt sage ich mal, es ist ein Freelancer, der super spezialisiert ist, du weißt besser, wie was funktioniert, wie ein gutes Design auszusehen hat und Co. Und gebe dort super viel Freiraum und auch mit solchen Aufgaben wie bei dir, dass man nicht sagt, hey, genauso ist es oder genauso musst du es machen. Sei kreativ, denk weiter und such auch nach eigenen Problemen und löse die Probleme. Das ist einfach super wichtig und die Erfolge, die man dahinter sieht, sind wirklich Wahnsinn und wie Leute dann aus sich rauskommen oft. Und das machen auch, glaube ich, viele Leute falsch. Die geben dann ganz, ganz strukturierte Aufgaben und es muss genauso gemacht werden, wie sie es möchten. Obwohl, wie du gesagt hast, du in diesem Moment gar nicht so weit gedacht hättest. Ja, und dadurch Josef diesen Schritt gegangen ist. Und sowas passiert sehr oft, wenn man halt diesen Freiraum lässt und auch sagt, ja, mach das gerne, sei kreativ und so kommen echt gute Ergebnisse zustande. Eine Sache, die da noch so ein bisschen jetzt in mir rumschwirrt, die ich dich auch nochmal fragen wollte, ist so ein bisschen das Company Culture, wie du deine Beziehung und ein bisschen so die Bindung zu deinen Personen, mit denen du arbeitest, aufhältst. Ist das super freundschaftlich? Ist das wirklich vielleicht ein bisschen distanzierteres Level? Wie probierst du es zu halten und wieso auch dahinter?
Ich denke,
gute Frage, ne?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke auch, da muss man sich auch wirklich die Gedanken drüber machen, wie man das eben aufbauen möchte. Und in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich wirklich das Ganze einerseits auf einem professionell freundschaftlichen Level versuche zu halten. Ich möchte halt auch wirklich meine Mitarbeiter wirklich unterstützen. Auch was du vorhin angesprochen hast, dieses, dass man fragt, was ist die eine Sache, die du von mir möchtest. Finde ich mega genial, den Tipp. Werde ich auch auf jeden Fall mal bei mir ein bisschen nachhorchen. Finde ich total interessant, weil ich denke, das ist dann auch wirklich, wie man selber auch den meisten Mehrwert wieder zurückgeben kann. Und das ist auch so ein bisschen, was ich versuche. Ich versuche einfach auch ja, mein Team so gut wie möglich zu unterstützen in den Bereichen, wo sie eben Hilfe brauchen. Meinetwegen auch neulich habe ich mich mit meinem Fotografen zum Kaffee getroffen und ja, da haben wir einfach auch ein bisschen über Selbstständigkeit allgemein gequatscht. Er ist eben auch Freelancer. Und ja, dann ging es darum, dass er eben auch sehr, sehr viele dieser Aufgaben hat und nicht wirklich weiß, wie er seinen Tag so strukturieren kann, dass er ein bisschen mehr Zeit hat. Und dann habe ich ihm einfach ja so ein paar Vorlagen zum Beispiel geschickt, die ich selber eben nutze, zum Delegieren von ein paar Aufgaben. Und die kann er jetzt eben auch für sein Unternehmen nutzen. Und das sind einfach so kleine Sachen, dass ich immer versuche, irgendwie auch was zurückzugeben. Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, total dankbar einfach für die Hilfe. Das ist eben, wenn man sich das vorstellt, dass einem andere Leute einfach dabei unterstützen, sein Unternehmen aufzubauen, da bin ich extrem dankbar für und da möchte ich auch einfach was zurückgeben. Und deswegen versuche ich das Ganze auf einem ja, professionell freundschaftlichen Level zu halten. Also es ist nicht so beste Kumpels und man redet darüber, weil es meinetwegen mit wem man vor einer Woche irgendwie ein Date hatte oder so, das mache ich nicht. Das fände ich auch ein bisschen komisch. Aber gleich.
Nur an mir.
Ja, Lukas, hast du Zeit?
Ey, ja, ich hatte nachher noch eine halbe Stunde.
Oh mein Gott. Genau, also da, genau, darüber reden wir irgendwie nicht so. Aber es ist trotzdem auch so, man kann auch mal über private Dinge sprechen und meinetwegen über die Familie oder so. Und ja, insgesamt professionell, freundschaftlich, finde ich, fasst es sehr gut zusammen.
Ja, finde ich genau richtig und ich mache es ganz genauso. Professionell, freundschaftlich ist, denke ich, auch der richtige Ansatz. Es sollte kein bester Freund sein. Das ist, denke ich, steht oft dann auch noch im Weg, wenn man mal einfach klar über Dinge sprechen muss, die auch nicht funktionieren, was auch oft vorkommt. Also manchmal muss man auch ein bisschen härter sein und sagen, hey, das war nicht gut, ne? Ist kein Problem, aber nächstes Mal machen wir es einfach so. Und oftmals diese Ernsthaftigkeit mit Freunden zu haben, ist schwer und deswegen ist diese kleine Distanz, aber trotzdem super freundschaftlich zu sein und auch persönlich zu wollen, dass die Person wächst und über ihre Grenzen geht und was Eigenes aufbaut oder das aufbaut, was sie möchte. Ich meine, nicht jeder will sich ein riesen Business aufbauen, aber dabei super, super unterstützend ist und ich mache es ganz genauso. Ich habe zum Beispiel, das ist auch noch eine kleine Story, die mir gerade einfällt, Janosch, der vom Jahr ungefähr mal angefangen hat, mit mir zusammenzuarbeiten, die ersten Aufgaben und auch super viel mir geholfen hat beim Unternehmen und Co. Und wir immer noch jetzt mittlerweile an Projekten arbeiten, aber gar nicht mehr so auf Mitarbeiterphase oder Art, sondern wirklich als Geschäftspartner. Ja, das hat sich da so ein bisschen geändert, was auch super gut ist, denn in einigen Bereichen habe ich gemerkt, ist er viel, viel weiter als ich oder viel, viel schlauer, wer sich damit den ganzen Tag beschäftigt. Verkaufstexte, Listings schreiben und Co., da macht er definitiv viel, viel mehr am Tag als ich und übernimmt da viele Aufgaben und hat da dann auch Teile übernommen. Und eine Sache, die ich da gemacht habe, ich habe einfach als Dankeschön ihm tatsächlich ein MacBook geschenkt. Ja? Klingt jetzt erst ein bisschen weird, so wieso macht man das, aber ich wollte einfach Danke sagen und habe das dann gemacht. War auch jetzt nicht das teuerste, war ein MacBook Air. Der Grund war auch dahinter, dass er tatsächlich, wir waren mal in Berlin zusammen, haben da gearbeitet letzten Dezember, da warst du ja auch dabei, Hannes, und da hat er seinen Computer mit nach Berlin im Koffer geschleppt, aus Frankfurt, ja, mit dem Zug, den kompletten Bildschirm reingetan und den Computer. Also da habe ich mir dann irgendwann gedacht, das geht nicht, habe ihn dann gefragt, hey, hast du mittlerweile einen Laptop? Er hat gesagt, nee, immer noch nicht. Und dann dachte ich, ist es an der Zeit. Und die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, sind das Allerwichtigste. Und sie werden zu guten Bekannten und du solltest immer hinter ihnen stehen und ihnen weiterhelfen.
Wie würdest du es machen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft springen, sagen wir mal 5 Jahre voraus? Auch, ich weiß nicht, ob du das überhaupt so möchtest oder ich denke, du wirst es selber im Prozess dann erfahren. Wir stellen uns mal vor, du hast jetzt 50, 100 oder vielleicht sogar 200 Mitarbeiter. Was würde sich ändern und was würde gleich bleiben?
Interessante Frage. Ob ich das möchte, das weiß ich nicht. Das wird man sehen, wie sich das Ganze entwickelt und was am Ende das Ziel ist. Ist auf jeden Fall ganz interessant, mit der Frage zu philosophieren. Also es würde auf jeden Fall so sein, dass der Prozess des Aufgabenerstellens nicht mehr bei mir liegt, sondern dass es einfach eine Person nimmt, die zum Beispiel seit 3 Jahren schon dabei ist, die weiß in- und auswendig, wie das Unternehmen funktioniert, woran wir arbeiten, was das Wichtigste ist und die hat eigentlich mich kopiert, sage ich mal in Anführungszeichen, oder die weiß genau, wie ich ticke und wie ich Entscheidungen treffe. Ja? Eine Person, die du extrem vertraust. Und das ist sozusagen dann offiziell auch ganz klar der CEO der Firma. Der CEO ist ja die Person, die wichtige Entscheidungen trifft. Und dass ich mich sozusagen eventuell noch eine Stufe weiter rausnehme und wirklich nur in den Bereichen bin, in denen ich zu 120% performe. Und das ist dann vielleicht auch nur ein ganz kleiner Teil, aber den mache ich wirklich täglich und nur. Was das ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe mittlerweile herausgefunden, schon mal ein bisschen genauer, dass ich es ziemlich interessant finde und gerne neue Dinge starte, allerdings auch Systeme drum aufbaue und probiere, Dinge zu organisieren, dass sie automatisiert funktionieren. Ob es das wirklich ist, was ich dann in dem Bereich machen werde, nicht, aber ich will mich auf jeden Fall oder würde mich noch weiter rausnehmen, nur in dem Bereich arbeiten, wo ich 120% meine Passion habe und richtig performe oder richtig krank performe und würde dann so eine kleine Struktur aus Leuten aufbauen, die dann wieder andere Leute oder anderen Leuten diese Briefings, die Videobriefings, die wir gerade hatten, strukturieren. Und da die Frage so interessant war, gebe ich sie nochmal gerne an dich zurück. Wie würdest du das Ganze machen?
Eine gute Frage. Ich kann mir auch ehrlich gesagt jetzt im Moment noch nicht vorstellen, ob es so werden wird oder nicht. Wird sich, denke ich, auch einfach im Prozess zeigen. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein wichtiges Learning, das ich jetzt schon häufig hatte, dass man eben einfach viele Dinge nicht wissen kann, ohne sie auszuprobieren. Und auch jetzt zum Beispiel zum nächsten Jahr werde ich halt auch zum Beispiel meinen Wohnsitz komplett aufgeben in Deutschland und erstmal durch die Welt reisen. Du wirst es ja ähnlich machen. Und wir sehen uns vielleicht ja auch unterwegs mal. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich überhaupt so der Typ dafür bin, dieses digitale Nomadentum, dieses Rumreisen. Ich denke aber, man kann es einfach nicht herausfinden, wenn man es nicht einfach ausprobiert. Und deswegen, einfach mal ins kalte Wasser schmeißen Und ja, wie würde ich das machen? Ich würde tatsächlich meinen Mitarbeitern, auch wenn es meinetwegen 150 oder 200 wären, würde ich definitiv jederzeit die Möglichkeit geben, auch mich anzusprechen. Ich würde das Ganze natürlich nicht so machen, dass die irgendwie jeden Tag auf einen Kaffee vorbeikommen sollen oder so, sondern wirklich nur, wenn sie ein Problem haben, wenn sie sich zum Beispiel in ihrem Team nicht richtig integriert fühlen oder wenn sie meinetwegen was auch immer für ein Problem im Unternehmen haben, dann wäre das bei mir, klar, bei 5000 Mitarbeitern wird das vielleicht schwieriger, aber das ist auch eigentlich nicht so mein Ziel und denke ich auch für die mittel- und kurzfristig nicht realistisch. Und ich denke einfach, das ist so ein Punkt, dass ich versuchen möchte, dass ich auch bei vielen Mitarbeitern, jeder Mitarbeiter irgendwie gut aufgehoben fühlt, weil ich glaube, dass das Umfeld am Arbeitsplatz einen immensen Unterschied machen kann. Und das möchte ich auch, da möchte ich auf jeden Fall für immer auch einen Wert drauf legen.
Ja, kommt ein bisschen aus dem Startup-Bereich, weil ich mich damit jetzt viel beschäftigt habe. Und da ist Company Culture halt das A und O. Also das steht von Anfang an der wichtigsten Stelle. Und was dort immer gelehrt wird und auch erzählt wird, ist, die ersten 5 bis 10 Mitarbeiter sind die allerwichtigsten, die du einstellst. Und der erste Mitarbeiter ist der allerwichtigste. Airbnb hat 9 Monate gebraucht, bevor sie ihren ersten Mitarbeiter eingestellt haben. Die haben 9 Monate nach Mitarbeiter gesucht, denn es ist der allerwichtigste. Man kann ihn fast ein bisschen als Co-Founder dann bezeichnen, weil er halt von Anfang an dabei ist und die Firma mit aufbaut. Und hier muss man das Ganze wirklich ganz genauso angehen, dass man halt Leute einstellt, die die ähnlichen Werte oder die Werte haben, die man unterstützt, die natürlich eventuell auch ähnlich sind wie man selber hat und damit gleich das richtige Klima in der ganzen Firma schafft. Aber ich denke, das ist jetzt auch einer zu weit, wenn wir jetzt über diese großen Mitarbeiteranzahlen reden. Und ich denke, da gibt es Leute, die viel, viel erfahrener sind und das Ganze schon hinter sich haben und wir die natürlich gerne auch im Podcast haben. Also weiter, wenn ihr jemanden kennt, der über 50 Mitarbeiter hat oder sehr viele, schreibt uns dann hauen wir da nochmal gerne eine Podcast-Folge mit ihm zusammen raus.
Ja,
Ja.
finde ich auch wichtig, ja. Ich finde halt, es macht auch irgendwie Spaß, mit dir so drüber zu philosophieren. Und klar, eben, wir können da bei so großen Zahlen eben nicht aus der Praxis sprechen. Und deswegen denke ich, ist es auch, ja, wäre es cool, mal so jemanden am Start zu haben.
Ja, aber was du gesagt hast nochmal mit diesem, man muss es ausprobieren, bevor man sich das Bild darüber machen kann, was man wirklich will, ist absolut richtig. Und immer, immer testen und immer, immer herausfinden, ob es das ist, was man möchte. Und noch eine wichtige Sache, es gibt immer Leute, oder das haben wir auch schon öfter mal in der Folge mit den Persönlichkeitstypen besprochen, Leute, die super viele Ideen haben, immer wieder neue Sachen starten, der gute Dynamo-Genius, der Blaze-Genius, der Hannes ist, der super immer mit Menschen umgeht und reden möchte und ja, sich mit Leuten connectet. Und dann gibt es noch zwei weitere, die, ja, ich jetzt nicht nochmal weiter ausholen möchte. Aber was ich ansprechen möchte, ist, dass viele halt zum Beispiel in dieser ersten Phase super gut sind, neue Unternehmen aufzubauen, bis zu einem bestimmten Punkt. Doch dann, wenn es an diese Mitarbeiter, diesen Team, diese Systematisierung geht, schlecht sind, ja. Und da musst du dir keine Gedanken machen und sagen, boah, das geht nicht voran, ich kann das ja gar nicht, sondern du suchst dir Unterstützung. Es gibt viele Leute, die würden oder die haben da drin oder sind super gut da drin und würden deiner Firma gerne ja, join oder dabei sein. Und da kannst du demjenigen zum Beispiel Anteile deiner Firma geben und der übernimmt dann den ganzen Aufbau hierfür. Also sozusagen ein Co-Founder, der natürlich nicht 50-50 in dem Bereich dann eventuell beteiligt wird, weil er ein Jahr später dazugekommen ist, aber dass man sich hier Leute sucht, die genau da drin auch super gut sind und dich unterstützen können. Und das musst du gar nicht selber machen. Ja, das nochmal als kleinen Appell hier zum Ende.
Ja, sehr, sehr cool. Lukas, hat echt Spaß gemacht, so ein bisschen darüber zu philosophieren, um das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen zusammenzufassen, weil wir sind ja in echt viele Bereiche heute gesprungen. Es ging uns vor allem darum, dass wir ein bisschen so unsere Erfahrung damit teilen können, wie wir es eben ganz gut gelöst haben von dieser ersten Phase, wo wir wirklich den ganzen Tag in unseren To-Dos gesteckt haben, unsere Liste abgearbeitet haben und einfach überhaupt keine Zeit mehr für uns selber hatten und uns Gedanken zu machen, wie wir es eben gelöst haben, diese Phase so ein bisschen zu, ja, einfach abzuschließen und wieder ein bisschen so zum CEO zu werden, der eben den Überblick über die ganze Firma hat. Und ich hoffe, wir konnten euch da einen Einblick geben, wie wir das in unseren Unternehmen gelöst haben. Und vielleicht konntest du ja was mitnehmen. Und wenn ja, dann sehr, sehr schön. Schön, wenn dir die Folge heute gefallen hat. Gib uns gerne ein Feedback, schreib gerne einen Kommentar einfach unter dem Post in der Facebook-Gruppe oder schick uns einfach eine Nachricht, wie du möchtest. Und sonst von mir gibt es nichts weiter. Vielleicht hast du noch was zum Abschluss und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Ja, ich habe noch einen kleinen Abschluss. Warte. Das war's aber auch von mir. Bye bye. Ciao, ciao.